Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Venture Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind bei Folge 61 angekommen und nehmen auf am Mittwoch, den 3. September um 15 Uhr nachmittags. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Wenger Wieli und der Standortförderung des Kantons Bern. Heute haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar Michi Bayer von Wenger Wieli. Wir sprechen mit ihm über die Termsheets bei Startups und was sich in den letzten Jahren geändert hat. Guy, was sind sonst die Themen?
Ja, in den News gehen wir auf Apertus, das neue Schweizer Open Source LLM, ein, das diese Woche live gegangen ist. Dann diskutieren wir über die Übernahme der geistigen Eigentumsrechte der Firma Sixpack durch Voliro sowie Enerdrapes Flagship-Projekte in den USA. Das Schwerpunktthema hast du schon angekündigt. Zum Schluss kommen wir dann auf die Hörerfrage zum KPI NRR, also Net Retention Rate. Was ist denn das genau? Und dann beleuchten wir noch ganz kurz die Transaktion der Woche.
Wunderbar. Starten wir mit den News der Woche, und zwar mit einer spannenden Neuigkeit aus der Schweiz. Ihr habt es vielleicht gelesen, mit Apertus ist jetzt das erste nationale offene Sprachmodell live gegangen, entwickelt von EPFL, ETH Zürich und dem Supercomputing Center CSCS. Besonders daran ist, dass wirklich alles transparent offengelegt wird, also die Architektur, die Trainingsdaten und auch die komplette Dokumentation, und das Ganze unter der Apache 2.0 Lizenz. Technisch gibt es zwei Varianten, ein Modell mit 8 Milliarden und eins mit 70 Milliarden Parametern. Trainiert wurde auf dem Alps Supercomputer, der komplett mit Ökostrom betrieben wird. Spannend ist auch der Fokus auf Mehrsprachigkeit, etwa 60% Englisch, 40% in anderen Sprachen, insgesamt über 1000 Sprachen im Datensatz. Das Ziel von Apertus ist nicht nur Forschung und Lehre, sondern auch kommerzielle Anwendungen von Bildung über Gesundheitswesen bis hin zu Klima-Use-Cases. Und die Schweiz will damit ein klares Zeichen setzen in Richtung Transparenz, Datenhoheit und regulatorische Compliance, etwa mit Blick auf die kommenden EU-Regeln zur künstlichen Intelligenz. Warum setzt die Schweiz gerade jetzt auf ein offenes nationales LLM wie Apertus? Und wo siehst du, Guy, die Vorteile gegenüber den großen proprietären Modellen aus den USA oder Asien?
Ja, die Schweiz, die setzt genau jetzt auf ein offenes LLM, weil das Thema digitale Souveränität immer wichtiger wird. Proprietäre Modelle aus den USA oder aus Asien, die sind extrem leistungsfähig, aber die sind halt oft sehr intransparent. Man weiß nicht, mit welchen Daten sie trainiert wurden, auf welche Biases da drin stecken. Ich meine, Grok von XAI, das ist ja in dem Sinn Musks erweitertes Bewusstsein und spiegelt da viel von seinen Ideen und seinem Idealismus wieder zurück. Und dann weiß man auch nicht, wie sicher sind sie wirklich, welche Daten werden da gespeichert, wo werden die gespeichert, etc. etc. Mit Apertus haben die ETH, EPFL und CSCS bewusst ein Modell entwickelt, das vollständig offen ist. Das stärkt nicht nur die Wissenschaft und die lokale Industrie, sondern es zeigt auch, dass Europa eigene Antworten auf die großen Tech-Plattformen entwickeln kann. Der Vorteil liegt hier ganz klar in der Transparenz, der Kontrolle und der Unabhängigkeit. Und das ist natürlich gerade in den Bereichen Verwaltung, Forschung und auch bei kritischer Infrastruktur ein riesiges Plus. Man muss schon sagen, das A und O bei einem LLM, das sind natürlich die Outputs. Es muss die besten und korrektesten Outputs geben, damit es genutzt wird. Und für das investieren OpenAI, Anthropic und Konsorte jährlich Milliarden. Und ich bin da sehr gespannt, wie sich das mit kleinen Budgets, wie wir hier haben, auch machen lässt.
Ja, Apertus betonte besonders Transparenz, die Mehrsprachigkeit und auch die regulatorische Konformität. Welche Use Cases fallen dir ein, wo genau eben diese Eigenschaften wirklich den Unterschied machen könnten?
Ja, Transparenz und regulatorische Konformität, das sind natürlich gerade für öffentliche Institutionen oder für regulierte Branchen entscheidende Kriterien. Und gerade im Gesundheitsbereich, wo wir oft mit Patientendaten arbeiten, oder im Bildungsbereich, da will man überall sicherstellen, dass Inhalte nachvollziehbar sind und vertrauenswürdig. Es ist auch wichtig, dass genau nachvollzogen werden kann, wo welche Daten zwischengespeichert werden, damit man eben nicht gegen GDPR-Regeln zum Beispiel im Gesundheitsbereich verstößt. Die Mehrsprachigkeit, das ist ein wichtiges, starkes Argument. Ich meine, wir haben in der Schweiz selbst 4 Landessprachen. In Europa haben wir ganz viele Sprachen. Gegenüber in den USA, da haben sie eine, und dementsprechend ist fast alles auf Englisch trainiert, und das wird viel stärker gewichtet. Und das kann auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil werden, wenn man global denkt und Märkte wie Afrika, der Mittlere Osten oder natürlich auch Südostasien beachtet, wo ja, viele Sprachen gesprochen werden, die bislang kaum abgedeckt sind. Da kann ein Modell wie Apertus Anwendungen ermöglichen, die kommerzielle US-Modelle nicht im Fokus haben. Und genau in diesen Nischen, da könnte Apertus effektiv einen Unterschied machen und Impact erzeugen.
Gut, kommen wir zu einer weiteren spannenden Entwicklung aus der Schweizer Robotikszene. Voliro aus Zürich hat die geistigen Eigentumsrechte der Firma Sixpack übernommen, einem Spezialisten für sogenannte Pulsed Eddy Current Sensor Technology, kurz PEC. Das Besondere daran, PEC wird eingesetzt, um Korrosion unter der Isolierung, also Corrosion Under Insulation oder COI, zu erkennen. Ein riesiges Thema in der Schwerindustrie, Energie oder auch in der Infrastruktur. Mit der Übernahme steckt Voliro seine Position im Bereich luftgestützter, zerstörungsfreier Prüfungen und sichert sich die Weiterentwicklung dieser Technologie langfristig. Seit März von diesem Jahr arbeiten Voliro und Sixpack bereits zusammen. Dabei haben sie den weltweit ersten Drohnen-Payload für PEC-Inspections vorgestellt. Mit der Übernahme ist nun klar, dass Voliro diese Technologie nicht nur einsetzen, sondern auch selbst weiterentwickeln wird. Und Giovanni Schira, Mitgründer von Sixpack, bleibt als Tech-Partner im Team. Voliro verfolgt dabei ein klares Ziel, sein offenes Plattformkonzept mit immer neuen Sensormodulen auszubauen für eine schnellere, sichere und eine effizientere Inspektion. Ja, was bedeutet diese IP-Übernahme für die Zukunft der drohnenbasierten, zerstörungsfreien Prüfungen und welchen Vorteil hat Voliro dadurch gegenüber Competitors?
Also ich finde es mal grundsätzlich einen guten Move. Durch die Übernahme der IP hat Voliro nun die volle Kontrolle über die Weiterentwicklung der PEC-Technologie, die für sie doch wichtig ist. Und sie sind nun nicht mehr abhängig von externen Partnern, sondern können die Hardware, Software und die Sensorintegration komplett in ihrem eigenen Ökosystem weiterentwickeln. Für Kunden bedeutet das mehr Verlässlichkeit und langfristige Planungssicherheit, und gleichzeitig verschafft es sich Voliro dabei einen klaren Wettbewerbsvorteil, weil sie als einzige Drohnenplattform eben diese PEC-Inspektionen standardisiert anbieten können. Und das ist ein USP, den andere Mitarbeiter im Moment nicht haben. Für Voliro ist natürlich auch eine neue Baustelle, über die sie nun Meister werden müssen.
Zum Schluss noch eine spannende Neuigkeit aus dem Cleantech-Bereich. EnerDrape, ein Spin-off der EPFL, geht mit seiner Geothermal Panel Tech den nächsten großen Schritt. Die Idee ist relativ simpel, aber genial. Es geht darum, unterirdische Strukturen, wie zum Beispiel Parkhäuser, mit modularen Paneelen auszustatten und so in saubere Energiequellen zu verwandeln, ganz ohne Bohrungen oder direkten Bodenkontakt. Jetzt startet EnerDrape in den USA mit einem echten Vorzeigeprojekt in den Millennium Parking Garages in Chicago, einem der größten unterirdischen Parkkomplexe Nordamerikas mit über 9000 Stellplätzen, werden die Paneele erstmals im großen Stil installiert. Damit gelingt der Eintritt in einen der wichtigsten Energiemärkte weltweit. Nach Projekten in der Schweiz und Frankreich, unter anderem mit Engie Solutions, richtet das Team den Blick nun klar auf Chicago und New York. In New York laufen bereits Machbarkeitsstudien in 6 verschiedenen Gebäudetypen, von Hotels bis zu sozialem Wohnbau sowie 2 großen Infrastrukturprojekten. Parallel arbeitet EnerDrape an EV-kompatiblen Paneelen, neuer Monitoring-Software, zusätzlichen Patenten und einer lokalen US-Strategy. Für 2026 ist zudem eine Series A-Runde geplant, um die internationale Expansion zu beschleunigen. Kurz gesagt, EnergyRape bringt Geothermie mitten in die Stadt, skalierbar, nachhaltig und ohne aufwendige Bauarbeiten. Ja, meine Frage an dich, was bedeutet dieses US-Flaggschiff-Projekt für die internationale Expansion von EnergyRape und wie hoch ist deiner Meinung nach das Risiko, gleich in einem so großen Markt wie den USA zu starten?
Ich meine, der Schritt in die USA mit einem Prestige-Projekt wie den Millennium Garages, das ist für EnergyRape ein riesiger Hebel, das ist extrem spannend. Sie kriegen hier mit viel Sichtbarkeit in einem Markt, der extrem kompetitiv ist, aber auch extrem groß ist. Und sie haben ja auch schon verschiedene andere Projekte in der Pipeline, die sie nun vorantreiben können. Also es ist nicht einfach ein Single Shot mit diesem Projekt. Dementsprechend ist es natürlich spannend. Aber das Risiko ist natürlich, dass der Eintritt in dieses große Land extrem teuer wird und der lokale Konkurrenzdruck, der ist in Amerika auch stark. Aber wenn das Projekt in Chicago funktioniert, dann kann man das mal als Riesenerfolg werten und ja, so als Blueprint für viele andere Städte nutzen. Insofern kann man sagen, ein hohes Risiko, aber auch eine enorme Upside-Chance, weil man sich wirklich gleich auf einem der größten Märkte beweist.
Ja, die Tech funktioniert ja ohne Bohrungen. Wo siehst du die größten Potenziale?
Ja, genau. Wir haben den Case ja mal im 2021, wenn mir das richtig ist, 2020 angeschaut und mit Margot Pelletier, der CEO und Gründerin, intensiv diskutiert. Ich finde EnergyRape extrem spannend. Es ist nicht nur auf ein Nischensegment beschränkt. Sie haben da die Paneelen, die schrauben sie einfach irgendwo an einen Raum, wo es warm ist und können da durch das Aufnehmen von Wärme in ihrer Flüssigkeit Energie nachhaltig gewinnen. Und das kann in städtischen Gebieten, in Wohnanlagen, in Hotels, in Büros, überall für die Wärmegewinnung, aber auch für die Kühlung direkt integriert werden. Und natürlich in Infrastrukturanlagen wie U-Bahnen oder Parkhäusern, da sind sich riesige Flächen energetisch aktivieren, ohne dass Städte aufgerissen werden müssen. Und die Kombination mit E-Autos, das eröffnet natürlich ein zusätzliches Feld, weil man plötzlich auch Ladeinfrastruktur mit nachhaltiger Wärme und Kälte koppeln kann. Und ja, langfristig könnten hier sogar noch ganz neue Konzepte entstehen. Und sicherlich kann EnergyRape einen guten Beitrag dazu leisten, klimaneutralere Quartiere entstehen zu lassen.
Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit, Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Wiely, Ihre Rechtsberatung für Startups. Dieser Podcast wird unterstützt von der Standortförderung des Kantons Bern. Ob eine Firmengründung oder Ansiedlung im Kanton Bern. Die Standortförderung des Kantons Bern unterstützt Unternehmen und Gründer mit Beratungs- und Förderangeboten und stärkt gezielt den Wirtschaftsstandort Bern.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Heute tauchen wir ein in ein Thema, das Gründerinnen und Gründer genauso betrifft wie Investoren und Investorinnen, das Termsheet. Es ist das erste Dokument, das die Spielregeln einer Finanzierung festlegt, noch bevor ein eigentlicher Beteiligungsvertrag unterschrieben wird. Auf wenigen Seiten entscheidet sich, wer künftig wie viel Einfluss hat, welche Rechte Investoren bekommen und wie Gründer abgesichert oder verwässert werden. In den letzten Jahren haben sich Termsheets stark verändert, während in der Boomphase 21 bis weiter zurück 2020 viele Klauseln eher gründerfreundlich ausfielen, sehen wir heute gerade in der Schweiz und in Europa wieder härtere Bedingungen, zum Beispiel strengere Leak-Prefs oder komplexere Anti-Dilution-Mechanismen. In den USA wiederum sind bestimmte Schutzklauseln wie Pay-to-Play oder stärkere Kontrollrechte schon lange etabliert und finden langsam auch hierzulande ihren Weg in die Praxis. Besonders spannend ist der Blick auf Klauseln, die Gründer unmittelbar betreffen, Founder-Vesting mit Good- und Bad-Regelungen etwa entscheiden darüber, was passiert, wenn ein Gründer das Unternehmen verlässt, ob er seine Anteile behält oder sie zu Nominalwert zurückgeben muss. Das soll es auch geben. Auch beim Thema Kontrollrechte oder Informationsrechte gibt es Unterschiede zwischen der Schweizer EU und den USA, die man verstehen sollte. Auf der anderen Seite stehen die Investoren, die ihr Kapital schützen wollen, das ist verständlich, über Liquidationspräferenzen, Vetorechte im Verwaltungsrat oder durch Mitsprache bei künftigen Finanzierungsrunden. Auch ESG-Klauseln tauchen inzwischen häufiger auf, wobei die Frage bleibt, ob das in der Schweiz schon Standard ist oder eher ein europäischer Trend. Kurz gesagt, das Termsheet ist kein bloßes Vorabdokument, sondern prägt die Beziehung zwischen Gründern und Investoren langfristig und nachhaltig. Deshalb lohnt es sich, die wichtigsten Entwicklungen und Unterschiede genauer unter die Lupe zu nehmen. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast, dem M&A- und Venture-Anwalt Michel Bayer. Michi, schön, bist du heute bei uns.
Schön, darf ich hier bei euch sein. Danke, Max.
Gut, erste Frage. Wie haben sich Termsheets in der Schweiz im Vergleich zu Europa und den USA in den letzten 5 Jahren geändert? Insbesondere hinsichtlich Standardisierungen wie LIGPREFs oder Anti-Dilution-Klauseln oder auch Governance-Richtlinien.
Es ist so, dass wir in der Schweiz eine langsame, aber stetige Annäherung an internationale Standards ausmachen. Liquidationspräferenzen sind an der Tagesordnung. Sie sind meistens immer noch einfach und nicht partizipierend. Das heißt, der Investor kriegt entweder seinen Investmentbetrag zurück oder, wenn höher, den Pro-Rata-Erlös anhand seiner Beteiligung am Startup. In Bezug auf Verwässerungsschutzklauseln, das heißt die sogenannte Anti-Dilution, die ist häufig zu sehen, gerade wenn Venture Capital Funds investieren. Sie bleiben aber in der Ausgestaltung immer noch relativ moderat. Das heißt, sie basieren auf einer Broad-Based Weighted Average Ratchet Formel, die ab und zu auch noch gewissen Beschränkungen dann unterliegt. Weitere Marktentwicklungen, die wir ausmachen können, ist, dass die Governance grundsätzlich immer noch ein bisschen gründerfreundlicher bleibt als in den USA zum Beispiel, wo Investoren oft sehr starke Kontrollrechte verlangen. Zudem können sich Schweizer Startups im Moment nach wie vor ein bisschen stärker gegen gründerunfreundliche Bestimmungen zur Verschaffung von Liquidität für Investoren wehren. Das wären zum Beispiel gesonderte Exit- oder Drag-Along-Rechte von Investoren, damit diese eigentlich selber entscheiden können, wenn ein Startup verkauft wird und die Gründer dann mit dem Effekt der Liquidationspräferenz die ökonomischen Verhältnisse hinnehmen müssen. Da sehen wir relativ große Unterschiede und entsprechend natürlich auch die Beratung an die Gründer, wenn solche Klauseln von internationalen Investoren gefordert werden.
Besonders in Europa sehen wir in späteren Runden primär sehr aggressive Strukturen, die GründerInnen stark treffen können. Wie sieht das in der Schweiz aus?
Es gibt hier schon auch immer wieder das Bestreben von Investoren, dass es gerade ab einer gewissen Zeit, ich sage jetzt in irgendwie 5 bis 7 Jahren, dann ein Recht gibt von Investoren, einen Drag-Along zum Beispiel zu verlangen, dass eben die ganze Firma verkauft wird oder an die Börse geht. Es gibt manchmal auch schon in frühen Stadien, insbesondere wenn es Hochrisikoinvestitionen sind, die Anforderung von Investoren, dass die eigentlich mit einer Mehrheit relativ rasch einen Exit erzwingen können. Doch das sieht man immer wieder. Wie gesagt, wir in der Beratung vertreten oft auch Gründer und dann versucht man natürlich dagegen zu halten.
Natürlich spannende Entwicklungen. Kommen wir zu der Pay-to-Play-Klausel. Die ist ja in den USA sehr stark auf dem Vormarsch und gewinnt dort stark an Bedeutung. In Europa und in der Schweiz, wie oft sieht man das und ja, wie wird das umgesetzt? Was bedeutet das genau?
Ja. Also wir sehen die Pay-to-Play-Klauseln eher ein bisschen seltener in der Schweiz, im EU-Standard wahrscheinlich gelegentlich und wie du es gesagt hast, in den USA häufiger. Wenn sie in der Schweiz vorkommen, sind sie meistens eher weich formuliert. Das heißt, es gibt bei fehlendem Pay-to-Play der Verlust von bestimmten Rechten. In der Regel geht es mit dem Verwässerungsschutz einher, der dann wegfällt, wenn man nicht investiert in einer neuen Runde. Es ist aber nicht zwingend ein vollständiger Ausschluss von gewissen Rechten, in der Regel unter dem Aktionärbindungsvertrag. Hier setzen Schweizer Investoren, glaube ich, eher freiwillig auf die Beteiligung im Rahmen von nachgelagerten Finanzierungsrunden als harte Pay-to-Play-Klauseln zu formulieren. Interessant ist natürlich, dass solche Pay-to-Play-Klauseln auch für die Gründer oder für die Gesellschaft ein interessantes Instrument ist, dass man einfach die Investoren, die wirklich nicht mehr mitziehen können und weiter investieren, auch einen starken Anreiz haben, weil sie sonst ihre Vorzugsrechte verlieren würden. Aber wie gesagt, das sehen wir noch nicht so oft in der Schweiz.
Und dann sieht man ja immer wieder Efforts zur Standardisierung von Termsheets und auch anderen Legal Docs. Ist das in der Schweiz jetzt vermehrt Einzug gefunden oder ist das Termsheet immer noch sehr stark für jedes Startup neu gemacht?
Also in der Schweiz gibt es ja die SECA-Muster, die gibt es schon relativ lange, die werden auch immer wieder konstant überarbeiten. Unsere Ansicht nach werden die heute immer ein bisschen häufiger verwendet als früher. Vor allem in Frühphasen bieten die mittlerweile eine gute Basis für das Vertragswerk. Natürlich muss man da auch sehen, dass SECA ein Branchenverein ist, der vielleicht auch gewisse Interessen gelagert hat. Wie gesagt, es ist eine gute Basis, die werden aber fast immer noch angepasst durch die beratenden Experten und Anwälte. In späteren Runden dominieren eigentlich individuelle Termsheets und Vertragswerke aus unserer Sicht, insbesondere wenn es internationale Einflüsse gibt. Und da ist auch wirklich klar auszumachen, dass internationale Investoren natürlich ihre eigenen Standards gerne auch in der Schweiz durchgesetzt und implementiert sehen. Und das führt dann in der Regel zu ein bisschen erhöhten Diskussionsbedarf. Also da ist es auch für die Gründer sehr wichtig, dass sie da sehr früh eigentlich die notwendige Hilfe beiziehen bei der Verhandlung und Diskussion eines Termsheets.
Schauen wir uns noch kurz die Founder-Seite ein bisschen genauer an, und zwar die Vesting- und Leaver-Szenarien, die ja sehr interessant sind. Jetzt, auf was sollten Gründer bei Vesting-Plänen achten und wie werden Good und Bad Leaver typischerweise definiert?
Also vielleicht, um es vorwegzunehmen, ist sicher mal der Grundsatz wichtig, dass die Gründer verstehen, dass es ein wichtiges Instrument ist, um die künftigen Mitarbeiter der Gründer und die Attraktivität des Startups für Investoren auch in der Zukunft zu sichern. Da muss man sich oft quasi ein bisschen teilen in der Meinung. Einerseits will man seine geleistete Arbeit schützen und nicht verlieren. Andererseits will man ja in die Zukunft hin, wenn man selber im Startup mit weiterarbeitet und ein Gründer das Startup verlässt, will man nach wie vor eine möglichst gute Basis haben für neues Investment. Daher ist es wirklich sehr wichtig, dass man sich auf diese Leaver-Szenarien einstellt. Wir sehen da immer noch am häufigsten das sogenannte Reverse-Vesting mit einer fairer Laufzeit, typischerweise 4 Jahre, wovon 1 Jahr Cliff bedeutet. Das heißt, wenn man vor einem Jahr nach Abmachung der Vesting-Klausel das Unternehmen verlässt, muss man in der Regel sämtliche Aktien zum Nominalwert wieder abgeben. Danach, nach einem Jahr, kommen diese Good- und Bad-Leaver-Klauseln zu tragen. Bei den Fällen des Todes, langer Krankheit, Kündigung aus wichtigem Grund durch den Gründer selber oder Kündigung ohne Verschulden durch den Gründer. Und beim Bad Leaver sieht man in der Regel die Kündigung aus wichtigem Grund durch den Arbeitgeber oder Vertragsbrüche der Gründer, sei es dem Arbeitsvertrag oder anderen Service-Dienstleistungsverträgen, die abgemacht werden mit den Gründern. Hier ist es sehr entscheidend, dass man es eben genau definiert. Gelegentlich sieht man eigentlich hier auch noch die Kündigung aus dem sogenannten begründeten Anlass, was ein bisschen ein anderer Standard ist arbeitsrechtlich als der Kündigung aus wichtigem Grund, sowie die freiwillige Kündigung natürlich eines Gründers die dann zum Bad Leavers-Szenario führen und üblicherweise eben zum Verlust der Anteile bzw. Aktien, zum Nominalwert die Konsequenz haben. Wenn solche strenge Regelungen für die Gründer in der Diskussion eigentlich nicht in Ordnung sind, dann muss man das wirklich im Detail besprechen. Man kann auch mit Grey- oder Medium-Leaver-Konzepten eigentlich versuchen, diese harten Konsequenzen. Allerdings muss man dann sich wirklich gut überlegen, was man für ein Bild setzt für die Investoren, die künftig das Team anschauen und wissen wollen, dass das ganze Team gleich gut incentiviert ist.
Und kommen wir noch zu Liquidation Preferences. Welche Formen von Liquidation Preferences sind gründerfreundlich und wo ist es Vorsicht geboten? Du hast vorhin schon ein bisschen angetönt, wie es das in der Schweiz gehandhabt wird, Michi.
Genau, also gründerfreundlich sind die einfachen, nicht partizipierten Liquidationspräferenzen und Vorsicht ist geboten, wenn die partizipierend oder sogar multiple ausgestaltet sind. Das heißt, dass die Investoren sogar mehrfach das Geld zuerst zurückkriegen oder eine Verzinsung auf ihrem Investment kriegen. Der Effekt ist hier, dass dies eigentlich den Exit-Erlös eigentlich stark zugunsten der Investoren verschieben kann. Und wenn wir das jetzt noch kombinieren mit dem Recht eines Investors, irgendwann dann auch mal einen Exit erzwingen zu können, ist das ein ganz schwieriger Punkt für die Gründer, weil sie dann unter Umständen zu einem Verkauf, zu einem tiefen Wert gezwungen werden und aufgrund der Ausgestaltung der Liquidationspräferenzen auch nicht viel Erlöse daraus ziehen. Hier ist sicher wichtig, dass eigentlich alle beteiligten Personen Transparenz kommunizieren, was sie wollen und bei den Gründern das Verständnis natürlich, was das für Auswirkungen mit sich bringt, wenn sie das vereinbaren in Termsheets.
Ja, genau, es sind immer üble Szenarien, ein hoher Exit und kein Cash für die Gründer, finde ich auch nicht ganz fair. Jetzt lass uns aber zum Schluss noch kurz auf die Klauseln kommen, die für Investorinnen und Investoren besonders wichtig sind. Hier Protective Provisions, welche Schutzmechanismen wie Informationsrechte oder Protective Provisions oder Kontrollrechte setzen Investoren ein, um ihr Kapital zu sichern? Und wie stark sind hier die Unterschiede zwischen der Schweiz gegenüber den EU und USA?
Wir sehen, dass Investoren insbesondere Vetorechte verlangen, wenn es um die Finanzierung der Gesellschaft geht. Also die wollen verhindern können, dass zu unvernünftigen Bewertungen oder unvernünftigen Konditionen neues Geld aufgenommen wird. Wir sehen oft, dass Investoren ein Vetorecht oder eine Protective Provision möchten auf eben Exit-Entscheidungen, also dass sie nicht zu einem Verkauf gezwungen werden können, ohne dass ein gewisser Mindestpreis resultiert. Und eigentlich alle Entscheide auf Generalversammlungs- wie auch Verwaltungsratsebene, die einen direkten Einfluss auf die finanziellen Aussichten oder internen Bewertungen und Return-Vorgaben der Investoren haben, werden oft in diese Listen von wichtigen Beschlüssen, die eben auch das mit dem Vetorecht der Investoren belegt sind, aufgenommen. Diese Listen sind in der Schweiz in den Standards und insbesondere, wenn mit professionellen Investoren verhandelt wird, schon relativ ausführlich. Also das sind immer rund 15 bis 20 verschiedene Beschlüsse. Wir machen schon ein bisschen die Beobachtung, dass diese im nahen Ausland, Deutschland und dann natürlich in den USA in der Regel noch viel breiter gefasst sind als in der Schweiz. Hier können sich, denken wir, die Schweizer Startups sehr oft noch ein bisschen besser behaupten, wo aber Standards dann fast ohne große Ausnahmen durchgesetzt werden, sind die Informationsrechte, die sind wirklich standardisiert aus meiner Sicht. Hier kriegen die professionellen Investoren fast immer monatliche Reports und Board-Updates. Oft können sie auch als Board-Observer zu den Verwaltungsratssitzungen beisitzen und eigentlich von erster Hand Informationen erfahren. Und wenn sie aus dem nahen Ausland, vielleicht auch von, ich sage jetzt, regierungsnahen Quellen finanziert werden, dann gibt es oft sogar noch sehr weitgehende Informationspflichten, die damit zusammenhängen, dass die Investoren wiederum selber an andere Stellen rapportieren müssen.
Super, Michi, vielen Dank für den Besuch bei Burnrate. Das war jetzt ein super Tour d'Horizon. Und wir wissen jetzt, was State of the Art ist im Legal-Bereich. Danke für den Besuch bei uns.
Vielen Dank.
Unsere heutige Hörfrage kommt von Nils aus Diesenhofen. Er hat uns geschrieben und möchte wissen, was hat es eigentlich mit dieser Metrik NRR auf sich, von der man im Zusammenhang mit Softwarefirmen und auch gerade im Hype um KI-Startups immer häufiger liest. Lass uns das einmal auseinandernehmen. NRR steht für Net Revenue Retention. Man liest auch Net Dollar Retention, wobei ich bin ziemlich sicher, das erste ist akkurater. Die Kennzahl misst, wie viel Umsatz eine Firma aus ihren bestehenden Kunden nach einem Jahr oder einem bestimmten Zeitraum noch generiert, inklusive Upgrades, Downgrades und Kündigungen. Also heißt, wenn der NRR bei 100% liegt, heißt das, man hat zwar Kunden verloren, aber genauso viele durch Upselling oder Cross-Selling hinzugewonnen. Liegt sie über 100%, geben die bestehenden Kunden in Summe mehr Geld aus, als sie im Vorjahr ausgegeben haben. Das klingt erstmal nach einem perfekten Wachstumsindikator. Also das heißt, man wächst dann eben auch ohne neue Kunden oder ohne Akquisition. Also kein Wunder, dass Investoren die Kennzahl lieben, besonders in Zeiten, in denen es teurer wird, Neukunden zu gewinnen, also die Customer Acquisition Costs steigen. Man kann sagen, wenn Kunden viel Wert in deinem Produkt sehen, sind sie bereit, Jahr für Jahr mehr auszugeben und das erhöht dann entsprechend die Kennzahl. Aber natürlich, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt keine einheitliche Definition von NRR. Jede Firma rechnet anders. Und oft so, dass es für sie am besten aussieht. Figma zum Beispiel, die beim kürzlichen IPO ein NRR von 132% ausgewiesen haben, berücksichtigen in dieser Zahl nur ihre 11.000 größten Kunden mit über $10.000 Umsatz pro Jahr und lassen damit 439.000 kleinere Kunden außen vor. Datadog wiederum berechnet NRR auf Monatsbasis und gewichtet gute Monate stärker. Snowflake wiederum nimmt nicht ein Jahr, sondern gleich 2 Jahre als Bezugszeitraum, was kurzfristige Schwankungen kaschiert. Und GitLab zum Beispiel hat sich sogar vorbehalten, exakte NRR-Zahlen nur dann zu veröffentlichen, wenn sie unter 130% fallen. Ansonsten gibt es nur eine grobe Range. Das macht die Kennzahl extrem schwer vergleichbar. Eigentlich will die Kennzahl Transparenz schaffen, in der Praxis wird es aber oft zu einem Marketinginstrument für Investoren. Trotzdem, die Grundidee ist gut und wichtig, weil sie eben zeigt, ob ein Unternehmen in der Lage ist, bestehende Kundenbeziehungen auszubauen und Mehrwert zu liefern. Guy, wenn man jetzt sieht, wie unterschiedlich die Kennzahl definiert wird, wie aussagekräftig ist die KPI überhaupt für Investoren?
Ja, ich meine, wie du jetzt in der Intro gesagt hast, ist es sehr wichtig, die Kennzahl NRR, die sollte man nicht einfach isoliert betrachten und man muss extrem genau hinschauen, wenn jemand die NRR reportet, sie ist sicherlich nicht wertlos in dem Sinne, sie ist doch ein guter Indikator eigentlich, ob bestehende Kunden Mehrwert in der Lösung sehen und ja, mehr Software-Lizenzen kaufen oder bestehende upgraden. Aber eben ohne den Kontext, ohne die Offenlegung der Berechnung ist sie ja einfach eine Zahl, die man sehr schwer einschätzen kann, weil man die Mathematik hinten dran nicht kennt. Und für Unternehmen zählt eher die Entwicklung über Zeit, also der Anstieg im ARR und nicht der einzelne Wert des NRRs, zumindest in der Schweiz. Und ja, für die Analyse des NRRs, wie gesagt, müssen immer alle Basisdaten angeschaut werden und muss man die Hausaufgaben selbst machen.
Ja, würde es nicht eigentlich helfen, dass man von den Scale-Ups verlangt, die Definition der Kennzahl ganz genau offen zu legen, damit man eben die Vergleichbarkeit auch hinkriegt?
Ja, absolut. Genau das müsste eigentlich jede Firma transparent machen. Welche Kundenbasis wird im NRR integriert? Welcher Zeitraum ist es? Wie haben Sie den Umsatz auch definiert, den Sie verwenden? Sonst vergleicht man hier effektiv Äpfel mit Birnen. Manche nehmen eben Firmen, die quasi das Abo künden und churnen, nicht mit in den NRR. Dann nehmen sie nur auf die bestehenden Kunden und dann kann ein NRR ja, trotz 95% der Churn extrem gut aussehen. Und ich finde auch gerade bei börsennotierten Firmen, da müsste die KPI wirklich ja, standardisiert reported werden, damit man sie überhaupt verwendet werden kann. Nächstes Mal andersherum. Ist NRR aus der Gründersperspektive überhaupt eine sinnvolle Kennzahl oder ist sie eher eine VC-Fantasiezahl?
Ja, für Gründer ist die KPI durchaus sinnvoll. Und natürlich auch als internen Grundindikator. Sie zeigt, ob man eben bestehende Kunden erfolgreich weiterentwickelt. Das find ich sehr wichtig. Ja, aber es ist sicherlich keine Zahl, mit der man das gesamte Business steuern sollte. Dafür muss man eben auch die Churn, die Neukundengewinnung und auch natürlich die Kosten im Blick haben.
Ja, und was sagt denn eine hohe NRR wirklich über Produktqualität oder über Kundenbindung aus?
Ich glaube schon, dass eine hohe NRR deutet auf eine gute Product-Market-Fit, definitiv. Also Kunden bleiben und geben mehr Geld aus. Aber sie kann eben auch täuschen. Wenn nur die größten Kunden berücksichtigt werden oder Rabatte den Umsatz künstlich pushen, sieht die Zahl dann nicht besser aus, als die Realität eigentlich ist. Ja, und wenn wir vielleicht das Ganze noch jetzt vergleichen, wie ist das eigentlich in Europa und speziell in der Schweiz? Spielt die Kennzahl hierzulande schon eine wichtige Rolle?
Ja, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall auch nicht eine Rolle wie in den USA. Man sieht sie häufiger, aber die wird noch nicht von allen Startups reported. In den USA ist der NRR schon seit Jahren ein zentraler KPI für SaaS-Investoren. Und ja, in Europa, da schaut man auch langsam darauf, aber hier zählen nach wie vor klassische Größen wie Umsatzwachstum oder Profitabilität und auch der Churn ja, fast stärker. Und mit dem AI-Hype, ja, da kommt die Kennzahl auch bei uns immer stärker in den Fokus und dementsprechend Vorsicht.
Ja, gehen wir noch kurz in die Due Diligence. Wenn du jetzt ein Startup bewerten würdest, was ist für dich wichtiger aus der Perspektive des VCs? Ist das eben das Neukundenwachstum oder eine hohe NRR?
Ja, beides wäre natürlich optimal. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich das ein bisschen aufsplitten. In der frühen Phase, da finde ich das Neukundenwachstum viel wichtiger, damit das Produkt und die Lösung am Markt validiert wird. Und später wird dann eben auch der NRR je länger, je entscheidender, weil es eben zeigt, ob das Geschäft nachhaltig ist, wie viel, ob jetzt Kunden upgraden und die Lösung verbreitet in ihrer Firma nutzen. Und dementsprechend ist beides wichtig, je nach Phase. Ja, und zum Schluss kann man sagen, NRR ist so ein bisschen wie der Body Mass Index in der Softwarewelt, oder? Jeder redet darüber, aber allein genommen sagt die Zahl gar nicht so viel aus.
Ja, genau. Die KPI ist dann, sage ich mal, schneller Anhaltspunkt, aber wie bei BMI gibt es viele Faktoren, die das Bild verzerren können. Am Ende des Tages ist es eben nur ein Teil des Ganzen, niemals die gesamte Wahrheit. Kommen wir zu den Deals der Woche. In dieser Rubrik erwähnen wir kurz die Finanzierungsrunden und Exits, die seit dem Redaktionsschluss unserer letzten Folge stattgefunden haben.
Ja, genau. Diese Woche wurden 10 Millionen Schweizer Franken in 3 Finanzierungsrunden geraced und es fanden keine Exits statt. Aber InnoSwiss hat bekannt gegeben, welche 39 Firmen für den Startup Project Support im letzten Jahr ausgewählt wurden.
Starten wir mit einem Robotics-Deal aus Lausanne. Flybotics hat in einer Series A Extension-Runde fast 10 Millionen Dollar aufgenommen.
Ja, das 2019 gegründete Startup entwickelt Drohnenlösungen für Inspektionen in engen Räumen, in Industrieanlagen oder der zivilen Infrastruktur. Ihr Flaggschiff ist die Asio X, die längste Flugzeit am Markt hat und mehr Tragkraft. Und eine eigene SaaS-Plattform ist damit kombiniert.
Ja, angeführt wurde die Runde von einem renommierten Family Office mit Beteiligung bestehender Investoren rund um Greeneering Invests.
Und heute ist Flybotics schon in über 30 Ländern aktiv und mit dem Kapital will das Team die globale Vermarktung beschleunigen, die Produktentwicklung vorantreiben und natürlich das Team erweitern.
Genau, das MedTech-Startup Caralink aus Donge hat in eine Pre-Seed-Runde $936,000 eingesammelt bei einer Bewertung von rund $5.6 Millionen.
Ja, Caralink entwickelt eine KI-gestützte Regulatory Intelligence-Plattform für MedTech- und HealthTech-Unternehmen. Damit lassen sich regulatorisches Wissen strukturieren, Prozesse automatisieren und MDR, IVDR sowie FDA-Anforderungen schneller erfüllen.
Hinter der Runde stehen Business Angels, VCs, Partner und staatliche Fördergelder. Ziel ist es, die Plattform noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen und erste Kunden mit einem Compliance-Ready-Knowledge-System zu bedienen.
Ja, und mit dem neuen Kapital baut Caralink sein Team aus, sowie auch die KI-Funktionen und will Regulierung von einer lästigen Pflicht zu einem strategischen Vorteil machen.
Dann haben wir ein Deal aus dem Sportstech-Bereich. Sveen, habe ich das richtig ausgesprochen, Guy?
Ja, Sveen oder Sveen, weiß ich auch nicht genau.
Genau. Sveen hat in den vergangenen 18 Monaten über eine halbe Million Franken an Seed-Kapital von privaten Investorinnen und Investoren eingesammelt.
Ja, das Startup von Claudia Glass hat fast 2 Jahre an Forschung und Entwicklung gearbeitet, um seinen innovativen Sport- und Schwimm-BH marktreif zu machen. Inzwischen sind bereits über 1000 Stück verkauft, fast ausschließlich dank Community-Building, Medienpräsenz und Auftritten an Sportevents ohne großes Marketingbudget.
Unter den neuen Investoren sind prominente Namen wie Reto Rinker, Gründer der Globalance Bank, sowie Piero Bauert, Präsident und Sportchef des FC IF Juventus. Insgesamt haben sich in den letzten 18 Monaten 10 neue Business Angels beteiligt.
Ja, und mit dem Kapital hat Sveen natürlich bereits neue Batches finanziert, die diesmal deutlich größer sind als die ersten. Und jetzt geben sie Vollgas auf dem Markt. Sie wollen in ersten Läden in Schweden und in den USA auf dem Markt und rücken auch nach Deutschland aus.
Dann wurden diese Woche noch 2 Impact Awards vergeben, der Catalyst Award der ZKB und der Impact Accelerator Award von EBP Ventures.
Ja, genau, das Cleantech-Startup Quarry, das aus Bananenresten Plastikersatz herstellt, hat den mit 20.000 Schweizer Franken dotierten Catalyst Impact Award der ZKB gewonnen.
Und Alligator System hat das Rennen für die 25.000 Schweizer Franken des Impact Accelerator Awards gemacht. Schließen wir ab mit einem starken Signal aus Bern für die Startup-Szene. InnoSwiss hat soeben 39 neue Startup-Innovationsprojekte ausgewählt. Damit fließt direktes Fördergeld in junge Schweizer Firmen, die kurz vor dem Markteintritt stehen. Die Bandbreite reicht von Biotech über Robotics bis hin zu nachhaltigen Baustoffen, also genau jene Bereiche, in denen die Schweiz international Akzente setzen kann. Ziel ist es, diesen Startups den entscheidenden Schub zu geben, um Forschungsergebnisse in marktreife Produkte zu verwandeln.
Ja, genau. Die Projekte stammen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie du gesagt hast. 14 an der Zahl sind aus dem Life Science Bereich, hier Rare Diagnostics und Hiya Therapeutics zum Beispiel. Dann 9 ICT-Projekte wie Mindmetrics, TuneInsight, River Technologies, die wir letzte Woche im Podcast beleuchtet haben. Dann hat es 8 im Energy and Environment Bereich. Da ist Voltiris mit dabei, Atings und Perovskaya Solar.
6 Startups kommen aus dem Bereich Engineering wie Oxara, Versix und QCella und 2 aus den Social Sciences wie Urban Metrics und R20.
Ja, und als Auswahlkriterien vielleicht noch kurz zum Schluss. Alle Firmen, die ausgewählt wurden, die sind weniger als 5 Jahre alt und haben weniger als 50 Mitarbeitende. Und die InnoSwiss unterstützt sie nun für bis zu 3 Jahre im Erreichen spezifischer Ziele in der Form von direkter Projektfinanzierung, bei der InnoSwiss bis zu 70% der Kosten übernimmt.
Sehr gut, das ist es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen wie immer ein schönes Wochenende. Take care und tschüss.